Der Herr ist mein Hirte. Mit diesem Statement, das ist eigentlich ein Statement, oder? Der Herr ist mein Hirte, das ist ein Statement. Beginnt eigentlich der berühmteste Psalm der Bibel. Wer weiß die Nummer? 23, genau. Psalm Nummer 23. Und David spricht diesen Satz. Er war selber ein Hirte und er weiß, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Aber das Interessante ist, dass er sich eigentlich in diesem Psalm eigentlich selbst zum Schaf macht. Der Hirte macht sich selber zum Schaf und sagt, der Herr ist mein Hirte. Weißt du, kennt ihr die Geschichte von einem jungen Burschen, der konnte sich nicht so gut Sachen merken, aber sein Vater wollte unbedingt, dass er so die ersten Verse von Psalm 23 einfach sich gut merken kann. Und er hat dann entdeckt, dass dieser erste Satz, der Herr ist mein Hirte, genau 5 Wörter sind. Man hat auf der Hand genau 5 Finger. Und er hat dann diesen Vers so beigebracht, dass ich das merke. Er hat quasi mit dem Daumen angefangen und mit jedem Wort hat er sozusagen dann einen Finger belegt. Und der Junge musste das greifen. Er musste quasi sagen, der Herr ist mein, also beim Ringfinger, Hirte. Versucht das einmal. Nehmt mal eure rechte Hand und gebt es mal gemeinsam durch. Der Herr ist mein Hirte. Genau. Das hat er mit diesen jungen Burschen geübt. Ja? Und so hat er sich dann das merken können. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Das war Davids Statement. Ich bin nur ein Schaf in seiner Weide. Aber er ist mein Hirte. Er ist mein Hirte. In diesem Mein steckt Beziehung, Zugehörigkeit und irgendwie auch ein tiefes Vertrauen. Gott ist nicht nur irgendein Hirte, er ist mein Hirte. Ich gehöre zu ihm und ich vertraue ihm. Und irgendwie dieses unerschütterliche Vertrauen, das David in Gott hatte, das war eigentlich fast eine Geheimwaffe, die das ganze Leben hindurch eigentlich durchgetragen hat. Es half ihm als Kind, wie er dann selber Hirte war und Schafen geweidet hat. Und er wusste, ein größerer Hirte ist noch immer mehr, der auch noch mit aufpasst. Dann der Kampf gegen Goliath. Dann die Zeit der Flucht vor König Saul. Und dann auch die ganze Zeit, wo er dann selber plötzlich der große Hirte war, der König war. Und auch dann vielleicht ganz am Ende, wo er dann zum großen Hirten nach Hause gegangen ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Eigentlich steht da gar nicht der Herr im Original. Da, wo wir der Herr lesen, da steht ja eigentlich der Name Gottes. Der Grundwert, ich bin Jahwe. Da steht an dieser Stelle. Aber eben für die Menschen war das ein Name so heilig, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben, weil er einfach so ganz besonders und ganz heilig war. Und haben immer stattdessen Adonai gesagt. Und Adonai heißt König, Herr. Und deswegen sagen wir, der Herr ist mein König. Aber eigentlich wissen wir, es ist nicht irgendein Herr, nicht irgendein Mann, der irgendwo ist, sondern es ist der König, der Herr, der allergrößte König. Der Schöpfer des Universums ist mein Hirte. Und deswegen wird mir nichts mangeln. Echt? Sicher? Ganz sicher? Heißt das, dass ich niemals Hunger haben werde? Dass ich immer genug Geld haben werde? Dass niemals irgendetwas Trauriges passieren wird? Nein, das heißt nicht. David hatte auch Hunger. David kannte auch Armut und er kannte Trauer und er kannte, wenn schlimme Dinge passieren. Er kannte Trauer und Schmerz, aber trotzdem konnte er diesen Satz mit voller Überzeugung sagen. Weil Gott ihn in jeder Situation eigentlich mit dem versorgt hat, was er in dieser Situation wirklich gebraucht hat. Das ist das, was wir eigentlich da jetzt gehört haben, gell? Mit dem, wie war das? Bedarf und Bedürfnis, gell? Genau. deckt nicht unbedingt alle unsere Bedürfnisse, aber er bedeckt unseren Bedarf. Und manchmal, wenn man Schwierigkeiten mit Geldmanagement hat, kann das ein extrem helfender Gedanke sein. Weil wir oft einfach immer zu wenig Geld haben. Ja? Es gibt sehr wenige Menschen, die so viel Geld haben, dass sie keine Geldprobleme haben. Wo es vollkommen wurscht ist, was sie machen. Ich glaube, alle sind ein bisschen, warum immer spürt quasi die Grenzen. Und manchmal hilft es einfach, sich auch bewusst zu machen, wenn ich mir irgendetwas nicht leisten kann, dann brauche ich es vielleicht doch nicht. Dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass ich es in Wahrheit eigentlich nicht wirklich brauche. David bekam nicht immer das, was er sich wünschte, aber er bekam das, was er brauchte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Ein guter Hirte, der kennt seine Herde und er kennt auch die Bedürfnisse der Herde. Und er führt sie so, dass jeder das finden kann, was er braucht. Mein Essen und Trinken müssen die Schafe schon selber. Aber der Hirte kann sie dorthin führen, wo es das zumindest gibt. Wo sie das finden können. Und Gott ist so ein guter Hirte. Er kennt deine Bedürfnisse und deinen Bedarf. Und er kennt die Wege, die dich zu den Orten führen, auf denen du dich im saftigen Grün stärken kannst und frisches Wasser trinken kannst und deine Seele einfach aufatmen kann. Ruhe, Erfrischung und Heilung. Dorthin hat Gott David geführt. Und dorthin möchte er euch auch dich führen, jeden von uns. Ruhe, Erfrischung und Heilung, das sind eigentlich die Dinge, die wir brauchen. Das ist unser Bedarf. Lustigerweise haben wir gerade oft mit diesem ersten so ein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass viele Hirten vielleicht ganz genau wissen, jetzt wäre es super, wenn die ganze Herde jetzt mal da eine Pause macht und dann mal sich hier satt isst, weil es wird nachher ein bisschen schwieriger werden. Aber ich habe so mitbekommen, dass Schafe in der Regel sehr ihren eigenen Kopf haben. Ja. Und es kann durchaus sein, dass die Schafe da auf einer Weide sind, aber die legen sich nicht hin, die essen nicht. Obwohl der Hirte weiß, jetzt sollte man aber. Ja. Jetzt brauchen sie es eigentlich für das, was danach kommen wird. Ja. Jetzt bräuchten sie hier eine Stärkung. Und manchmal kommt man vor, bei uns Menschen ist das sehr ähnlich. Ja. Da führt uns Gott irgendwie zu einer ruhigen, grünen Aue, wo wir rasten können, aber irgendwie kommen wir selber nicht zur Ruhe. Kann ich mich zur Ruhe legen, wenn er mich lagern will? Kann ich ihm vertrauen, dass mir nichts mangeln wird, wenn ich jetzt einmal ausruhe und einfach mal eine Ruhe gebe? Warum sind wir so getrieben? Warum ist uns Ruhe so etwas so komplett unheimlich? Oder warum fühlen wir uns auch manchmal schuldig, dass wir uns jetzt mal ausruhen und nichts tun? Was genau ist unser Problem mit Ruhe? Ist es, keine Ahnung, ist es die Angst, etwas zu verpassen? Ist es vielleicht der Irrglaube, dass wir keine Ruhe brauchen? Oder dass unsere Energien unerschöpflich sind? Ein guter Hirte weiß, dass die Schafe nur begrenzte Energie haben und immer wieder einen Ort brauchen, wo sie einfach jetzt mal ausruhen, und in dieser Ruhe bekommen sie dann diese neue Kraft. Das mit dieser Kraft und mit dieser Energie, das ist so eine Geschichte, gell? Das ist, eigentlich kann man sich die Energie, die man braucht, nicht erarbeiten. Man kann nicht durch mehr Arbeit sich mehr Energie sozusagen verschaffen. Energie ist eigentlich ein Geschenk. Man bekommt sie dann, wenn man einfach ruhig ist. Und nur dann. Dann kann man eigentlich auftanken. Dann füllen sich die Energien. Ja? Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt? Sag ein Beispiel.
Beim Reiten. Ich durfte galoppieren das erste Mal. Da fühlte ich mich sehr lebendig.
Cool.
Angstvoll, was das so Adrenalin, Angst und alles beherrschen. Lebendig.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Oder geht der Gaul mit mir?
Habt ihr noch ein Beispiel, wo ich lebendig fühle? Das ist für jeden anders. Jeder hat andere Dinge, wo er sich lebendig fühlt.
Als Junge, als Moped, das erste Mal fahren.
Ah, Moped fahren. Cool. Ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich mich lustigerweise lebendig fühle, wenn ich einen Raum mit Büchern betrete, also eine Bibliothek. Das ist so ein Raum, wo, herrlich, also Duft von alten Büchern, das ist genau, irgendwie ist irgendwas dann, das erhebt mich. Ja. Für andere ist vermutlich das genau im Gegenteil, aber ich fühle mich quasi in einen Taliershop. Das ist so, da gehe ich manchmal hinein, nur einfach, das ist einfach mich zu entspannen, ja, herrlich. Da fühle ich mich lebendig. Das Gegenteil für mich ist ein Kleidergeschäft.
Stress pur.
Ja. Das ist auch eine Kindheitserinnerung bei mir, weil ich, also das ist immer so heiß und eng, wenn man sich dann gerade oben früher so Sachen, das war so, war keine Weite für mich. Mein Schwager, lustigerweise, ist komplett anders. Also, das verstehe ich überhaupt nicht, aber er liebt es, einkaufen zu gehen. Er liebt es, Gewand einkaufen zu gehen. Ja. Für ihn bin ich unverständlich. Ja. Aber jeder von uns hat etwas, einfach irgendwelche kleinen Dinge, wo er sagt, oder wo man vielleicht auch der anderen merken, boah, jetzt lebt er auf, ja? Jetzt spürt man Energie. Ja? Und habt ihr gewusst, dass Gott eigentlich das will? Er will, dass du lebendig bist. Er will, dass deine Seele erquickt wird. Das will er. Es ist etwas Gutes. Etwas, was du brauchst. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zu frischem Wasser und er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ich mich führen lasse, dann führt er mich in die richtige Richtung. Darauf kann man sich verlassen. Sein Name steht für gute Führung. Gott steht für gute Führung. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich glaube, keiner von uns geht gerne durch finstere Täler. Und das macht es auch nicht wirklich besser, wenn eine andere Übersetzung diesen Satz mit der Tal des Todesschattens übersetzt. Das wird eigentlich dann noch schlimmer. Aber David weiß auch, wovon er spricht, ja, weil er hat einiges dieser finsteren, dunklen Täler miterlebt, ja, wo er auch sogar auch mitunter auch Todesangst hatte. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch gestern bei der Wanderung gegangen ist, das war nett, aber es waren da schon ein paar Stellen, wo es ein bisschen enger geworden ist und von links so hinuntergegangen ist, wo man dann ja, Respekt ein bisschen hatte. Vielleicht. Aber es macht einen großen Unterschied, wenn man solche Wege alleine geht. Und alleine gehen muss, oder wenn man weiß, dass jemand Größerer bei einem ist. Jemanden, dem man vertrauen kann, der uns nahe ist. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, weil denn du bist bei mir. Und eigentlich ist, wenn man sich dem Aufbau dieses Psalms anschaut, ist eigentlich genau hier in der Mitte so ein Wendepunkt. Genau hier ist wirklich der Herz des Psalms, kann man fast sagen. Bis zu dieser Stelle durfte sozusagen das Schaf einfach sich getragen wissen. Es wurde von einem Hirten behütet und beschützt, zum frischen Wasser geführt. Es konnte sich lagern und bekam dort auf der grünen Aue neue Energie. Ja, es wusste, dass sein Hirte ein guter Hirte ist. Und er hat die ganze Zeit hier vom Herrn in der dritten Person geredet. Gell? Er ist mein Hirte, er weidet mich, er lagert mich, er führt mich. Doch genau hier, wo von dem dunklen Tal die Rede ist, wechselt er plötzlich von der dritten Person auf die zweite Person. Er wechselt die Perspektive, denn jetzt wird es persönlich. Denn du bist bei mir. Nicht er ist bei mir, du bist bei mir. Jetzt, wo es dunkel ist, jetzt wird es persönlich. Wenn die Sonne vom Himmel lacht und das Leben leicht ist, fällt es uns nicht schwer, über Gott zu reden. Er sorgt für uns, er meint es gut, er ist da, ganz offensichtlich. Aber da kommt diese Dunkelheit, wo man nichts mehr so gut sehen kann, nicht mehr so gut sieht. Alles fällt in sich zusammen, wir ringen um Sicherheit, sehen die Hand vor unseren Augen vielleicht nicht. Und das ist eigentlich der Moment, wo wir uns jetzt entscheiden müssen, ob wir wirklich vertrauen. Der Herr, unser Hirte, ist immer da und führt uns. Doch im finsteren Tal sehen wir das nicht. Und irgendwie, wir müssen es einfach glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wenn ich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich gehen soll, dann muss ich meinem Hirten vertrauen, irgendwie, dass er irgendwie das schaffen wird, mich da durchzulotsen. Denn er kann auch im Dunkeln ganz klar sehen. Und er kennt den Weg. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Die Hirten hatten früher meistens zwei Stöcke. Das eine war so eher ein gerader, kurzer Stecken, den man so als Waffe verwenden konnte, um vor Räubern oder wilden Tieren die Herde zu beschützen. Oder auch, wenn man entweder sich einen Weg durch das Gestrüpp machen musste, irgendwie da durchkommen zu können. Und der andere war so ein länglicher, gebogener, so ein Stab. Der war perfekt, wenn man ein Schaf vor einer Gefahr so zurückziehen will. Ja? Man weiß, das ist eine Gefahr. Ja, kommt da zurück. Das war so eine perfekte Möglichkeit sozusagen. Ja. Und der Hirte wusste auch, dass man, wenn man zu diesen saftigen Sommerweiden kommen will, dann muss man manchmal auch einfach durch finstere Täler durchgehen. Ja. Da sind manchmal Wege, die haben gewisse Gefahrenquellen, aber man muss da durch, um dann zu den saftigen Weiden zu kommen. Der Hirte, der wusste das. Aber die Schafe wussten es eigentlich nicht. Und eigentlich hat uns der Fritz das gestern perfekt gezeigt, was ein guter Hirte macht. Ja. Weil er hat uns gestern auch eigentlich diesen Weg der gestern entlang des Sees geführt. Aber er kannte den Weg schon, weil er ist schon vorausgegangen. Er hat es schon einmal gemacht, diesen Weg. Hat sich angeschaut, wo kann er uns als Schafhirte sozusagen da gut durchleiten. Welche Wege sicher. Und genau das macht den Hirte. Er weiß ganz genau, wo wollen wir hin, da sind die saftigen Weiden, wie bringe ich jetzt die Herde da am besten dorthin, wo sind die Gefahrenstellen, wo muss ich besonders aufpassen, wo muss die Herde besonders besammelt sein, wo wird es gefährlich, wo kann es lockerer bleiben, weil das ist eine sichere Gegend. Genau das macht der Hirte. Der Hirte hat einen Überblick und er führt die Schafe. Aber die Schafe hatten diesen Überblick nicht, ja. Und wie es da gestern auch an manchen Stellen so eng war, in Wahrheit, also die Schafperspektive, wenn es irgendwo eng wird, ist die Schafperspektive eigentlich echt sehr, man sieht nicht wirklich weit, gell? Man sieht den Vordermann oder das Vorderschaf und das Hinterschaf, vielleicht links und rechts, aber und den Weg unmittelbar vor dir. Aber wenn es dann ganz eng wird, plötzlich, ja, hast du nicht mal das große Bild, ja. Und dann kann es kann es extrem beruhigend sein, wenn du dann irgendwann mal den Stab des Hirten spürst. Ah ja, da ist jemand da, der passt auf, dass wir beisammen sind. Ich spüre den Stab des Hirten. Er führt mich. Und manchmal, wenn wir so durch diese Wüsten und die finsteren Täler dieser Dinge gehen, dann gibt es auch lange Zeiten, wo wir einfach den Hirten nicht spüren, wo wir einfach quasi im Kopf wissen, ja, er ist da. Aber wir merken es nicht. Wir sehen nur aus Schafperspektive den nächsten Schritt, aber nicht weiter. Aber dann ab und zu zwischendurch kommt dann irgendwie ein Ding, wo wir merken, ah, doch, er ist da, passt super, alles gut. Und Gott tut das auf die unmöglichen Dinge. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Bei diesem Teil frage ich mich echt, was ist das eigentlich, das noch das. Welcher dieser zwei Satzteile ist eigentlich das Richtige? Weil irgendwie beide haben was für sich, oder? Du bereitest vor mir einen Tisch. Du bereitest mir einen Tisch. Eigentlich ist das mehr, als was ein Hirte eigentlich machen muss, oder? Ein Hirte sorgt das nur dafür, dass sie zur Schafe hinkommen und das war's. Essen müssen sie selber, ja. Aber hier bereitet der Hirte einen Tisch. Der Hirte deckt auf. Er deckt für dich persönlich ganz groß auf. Was macht das mit dir, wenn du einfach etwas geschenkt bekommst quasi, ja? Vielleicht genau das, was du jetzt brauchst, ja? Das ist natürlich extrem ermutigend. Und dann noch im Angesicht meiner Feinde. Ich stelle mir irgendwie so eine Situation vor, wo ich da irgendwie von Feinden umgeben bin oder von Menschen umgeben bin oder von Dingen umgeben bin, die eigentlich mir Böses wollen, die irgendwie gemein zu mir sind. Vielleicht auslachen, verhöhnen. Die anderen fühlen sich irgendwie groß und stark und ich selber fühle mich da irgendwie jetzt ganz klein. Aber dann kommt mein Hirte und beschenkt mich. Und auf einmal fühle ich mich nicht mehr klein, sondern angenommen und geliebt. Du bereitest für mir einen Tisch. Du deckst für mich persönlich ganz groß auf. Und meine Feinde müssen zuschauen. David hat nicht nur einen Hirten, der Trost spendet, David hat einen Hirten, der irgendwie auch in aussichtlosen Situationen irgendwie alles wieder gut machen kann. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Gutes und Barmherziges werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Davids Hirte ist gut. Und er möchte das Beste für seine Schafe. Und es gibt eine ewige Perspektive. Ein großes Bild. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ich habe das nicht gewusst, aber ich habe das immer gelesen, dass die Hirten früher tatsächlich die Schafe mit Öl gesalbt haben. Die Schafe hatten große Feinde, so wie Bären, Löwen oder andere Menschen, die sie rauben wollen, sowas. Offensichtliche Feinde. Es gab aber auch andere Feinde, die die Schafe hatten, die genauso tödlich waren, aber viel, viel, viel kleiner waren. Es gab sogar den Nasenfliegen, die da irgendwie ihre Eier da irgendwie einlegen und so weiter. Also ganz was Grausliches, Kleines. Ja. Und um die Schafe vor dieser Gefahr zu schützen, haben die Hirten schon Öl zusammengemischt und damit die Stirn der Schafe eingerieben, sozusagen, um sie vor dieser Gefahr zu schützen. Das Öl für die Schafe war quasi ein ganz praktischer Schutz vor den kleinen Feinden, die in uns eindringen wollen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Es gibt mehr als genug. Das ist auch ein Wesenszug von Gott. Gell? Wenn er etwas gibt, dann gibt er in der Regel mehr, als man eigentlich selber braucht. Und er macht das eigentlich absichtlich, damit wir sollen das nehmen von dem, was er uns gibt, was wir brauchen, weil er gibt es uns. Und wir dürfen das gerne annehmen, was er uns gibt. Aber er gibt aus Prinzip immer mehr, als wir brauchen. Und dieses Meer, das gibt er uns deswegen, damit wir das anderen auch schenken können. Damit wir das verteilen können. Pure Absicht. Weil er möchte, dass wir nicht nur Empfänger sind, er möchte auch, dass wir uns zu Gebenden machen. Er überschüttet uns mit Dingen, damit wir genug haben, aber dass wir auch so viel haben, damit wir es auch weitergeben können und geben können. Dass wir nicht nur Empfangene sind, sondern gleichzeitig auch Gebende sein können. Und quasi irgendwie mit ihm gemeinsam, quasi, also eigentlich seine Mitarbeiter sind sozusagen. Ja? Er gibt uns was, damit wir mit ihm gemeinsam arbeiten können, mit ihm gemeinsam wirken sein können. Er gibt mehr als genug im Überfluss. Er gibt Segen, er gibt ein Zuhause und er gibt eine ewige Perspektive. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest von mir einen Tisch, sogar im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Gutes und Barmherziges werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Eigentlich ist dieser Psalm eine Einladung. Eine Einladung, Gott zu vertrauen. Und nicht nur sozusagen in unseren irdischen Bedürfnissen, hier auf dieser Welt zu vertrauen, sondern es hat eine ewige Perspektive. Die Geschichte mit diesem Jungen, der Herr ist mein Hirte, der das so gelernt hat. Diese Geschichte hat ein tragisches Ende, aber auch ein schönes Ende. Irgendwie, das war das Kind von Bergbauern. Und es gab einmal eine Situation, wo die Mutter irgendwie krank geworden ist und der Vater musste den Sohn losschicken ins Dorf, um dringende Medikamente irgendwie zu holen. Und irgendwie, es war Winter und irgendwie am Rückweg mit den Medikamenten gab es einen Lawinenabgang. Und den Jungen hat es da irgendwie voll erwischt in dieser Lawine. Ja. Und Suchaktion und Sammeln gefunden, aber tot gefunden. Aber wie sie ihn da ausgebuddelt haben, da war er so. Er hielt sich den Ringfinger. Mein. Der Herr ist mein.